ARD.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fucked Up, eine Woche Wissenschaft. Einmal mit mir, Sina Kürz, und mir gegenüber online zugeschaltet.
Julia Nestlern, hi zusammen.
Hallo Julia. Wir schauen uns ja jede Woche an, was gibt es Absurdes, Verrücktes, Ekliges vielleicht auch in der Wissenschaft. Irgendwas, wo man denkt, das soll Wissenschaft sein, und dann merkt man aber irgendwann so, ja, vielleicht ist da doch irgendwas, was man daraus mitnehmen kann, in diesem Forschungsergebnis mit drin. Das schauen wir uns an, das haben wir gescannt und wir haben die Creme de la Creme wieder diese Woche für euch dabei. Ich habe mir ganz viele Fruchtfliegen-Pornos angeguckt. Was hast du dabei, Julia?
Sina, du warst doch auch schon mal mit dem Auto bei mir in Mainz. Mhm. Und da hast du auch geparkt hier.
Ja.
Und
auf einem öffentlichen großen Parkplatz.
Als du zurückkamst, hattest du dann Geschenke an deinem Auto?
Geschenke?
Vogelkacke?
Ach so. die ich nicht bestellt habe, die Geschenke. Mhm. Tatsächlich gucke ich mir mein Auto gar nicht so genau an. Kann sein, dass noch Geschenke aus einer anderen Stadt da drauf waren, dann könnte ich nicht zuordnen, welche es sind. Aber ja, ich habe auch, ich habe letztens wieder sehr viel Vogelgeschenke auf meinem Auto gefunden, als ich es hier unter den Linden geparkt habe.
Aber also wirklich hier in Mainz ist das ein sehr verbreitetes, sehr bekanntes Problem, wenn man sein Auto ein bisschen länger irgendwo stehen lässt. Manchmal muss man sich fragen, wo ist es eigentlich? Ja, weil es so die Farbe der Umwelt angenommen hat. Und dazu gibt es jetzt eine Untersuchung. Ich sage ganz bewusst Untersuchung von ExpertInnen in Anführungsstrichen aus Amerika. Und ich fand es aber trotzdem sehr lustig und habe dann aber im Nachgang auch noch seriösen Kram dazu gefunden.
Warte mal, aber du sagst, ExpertInnen aus Amerika ist jetzt nicht darauf bezogen, dass es in Amerika keine gibt?
Nee, das nicht.
Okay, gut.
Aber das sind Leute aus Amerika. Also es ist eine amerikanische Umfrage von einem Kfz-Händler.
Ah,
und die wollen
okay.
festgestellt haben, dass Vögel Lieblingsmarken und Lieblingsfarben für ihre Toilettengänge haben. Und sie haben 1000 Autobesitzer befragt und die haben dann eben gesagt, wie sehr sie denken, dass ihre Autos zugekackt sind. Jetzt habe ich mal geguckt, okay, ist ja bestimmt nicht das erste Mal, dass jemand auf diese Idee kam. Und tatsächlich, es gibt auch eine viel diskutierte Erhebung von 2012 von einem britischen Online-Händler, auch wieder Autos. Und ich dachte mir, hey, immerhin gibt es zwei schlechte Erhebungen, die wir nicht Studien nennen wollen, aber vielleicht gibt es ja wenigstens zwischen denen irgendwelche Überschneidungen. Mhm. So sagen können, vielleicht gibt es ja irgendwelche Hinweise. Und zwar, wenn wir dem folgen, gibt es tatsächlich Top-Kandidaten für die Vogelkackliste. Und zwar ist die Farbe Rot sehr weit oben, gefolgt von Blau und Schwarz. Und diese Umfragen legen auch nahe, oder 2012, das war eine Beobachtung, dass größere Fahrzeuge wie Ram-Trucks und Jeeps am häufigsten betroffen sind. Und muss aber auch sagen, das stützt natürlich auf der anderen Seite die Hypothese, dass Leute mit großen Autos vielleicht eher draußen parken müssen, weil sie keinen Platz haben.
Ja, und auch vielleicht mehr Angriffsfläche haben. Also
klar,
da sitzt der Schuss dann halt auch.
Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, sitzt da ein kleiner Vogelsniper im Baum, der da ganz spezifisch auf die Corvette wartet, auf die rote? Es gibt ein Online-Portal, das einen Experten vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell dazu mal befragt hat. Und der sagt, er kann nicht bestätigen, dass Vögel bewusst rote Autos auswählen. Vögel erkennen zwar Farben und können sie auch unterscheiden, aber er sagt, dass Koten erfolge nur selten bewusst dementsprechend.
Genau das habe ich mich gerade nämlich gefragt, weil ich überhaupt nicht wusste, dass, also in meinem Verständnis denken Vögel überhaupt nicht in dem Moment darüber nach, sondern, oh, da kommt was und das muss jetzt raus. Und dann gucken die sich gar nicht um.
Ja, also es gibt natürlich Hypothesen, ne, dass Rot den Reiz Alarmstufe Rot aussendet und dann
vielleicht
die Körperfunktion von einem Vogel weicht und alles rauslässt, ja. Who knows? Oder dass eben besonders helle, kräftige Farben in einer städtischen Umgebung herausstechen aus irgendeinem Grund, weswegen dann vielleicht Vögel sich daran orientieren und da eher landen, weißt du, an den Bäumen, die da sind.
Ja.
Aber das ist wirklich hochgegriffen. Und ich habe noch ein studentisches Projekt gefunden aus Bristol von 2005. Da haben ernsthaft 40 Lehramtsstudenten Vogelkot auf 1760 Autos in Bristol gezählt. Und die haben wiederum herausgefunden, dass weiße Autos 60% mehr Vogelkacke drauf hatten als erwartet. Und da waren halt weiße Autos ganz vorne. Ja,
ja.
Kann aber halt auch jetzt Zufall sein, ne?
Ja, also mir fallen tausend Sachen ein, die da irgendwie falsch laufen könnten. Also mal abgesehen davon, dass man vielleicht auf manchen, wobei du hast gesagt, blaue und schwarze Autos auch. Mhm. Wobei Vogelkacke ist ja meistens weiß oder hat zumindest so einen großen Weißanteil. Da könnte man es auf jeden Fall besser sehen. Mhm. Weil auf manchen Autos, auf vogelkackfarbenen Autos, sieht man ja vielleicht gar nicht so bewusst, wenn da Vogelkacke drauf ist, oder?
Ja, oder wenn du befragt wirst, ne, bei einer Umfrage, das eine war ja eine höchst unwissenschaftlich durchgeführte Umfrage, da wurden die Leute ja nach einer Wahrnehmung gefragt, ne?
Ja, genau.
Und dann kann ja sein, dass du es nicht so gut siehst. So, jetzt aber zu der doch wissenschaftlicheren Wissenschaft. Und zwar gibt es tatsächlich bei einem Autohersteller ein Labor, das künstlichen Vogelkot ganz bewusst herstellen lässt von seinen Materialwissenschaftlern, um die Widerstandsfähigkeit der Lacke zu testen. Weil das ist ja die wahre Frage.
Geil.
Was passiert da eigentlich?
Ja.
Also wie schütze ich auch meinen Lack vor diesen aggressiven Harnsäuren im Vogelkot, ne?
Und ist dir das bewusst gewesen? Weil ich mir da auch nie drüber, ich habe von meiner Mutter noch Ärger bekommen, dass ich, weil da ein Vogelkackfleck auf dem Auto war, so, muss das abmachen, das beschädigt den Lack. Und dann dachte ich so, stimmt, da ist ja Säure drin, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja, das ist ja schön, dass sie da Wissenschaft anwenden, um zu gucken, welcher Lack ist besonders widerstandsfähig gegen Kacke.
Sehr mir gut. Mir ist es irgendwann bewusst geworden, weil ich im Volontariat, ich habe eine Ausbildung gemacht in der ARD, mal einen Beitrag gemacht habe über Nilgänse. Und da habe ich mit einem Bootverleiher gesprochen, der immer mit einem großen Putzwedel rumgelaufen ist und die Nilgans-Kacke von seinen Booten runtergemacht hat, weil er gesagt hat, die werden da ganz stumpf und hässlich dadurch. Das war mein Protagonist. Okay, also, was machen die bei diesem Autohändler? Die stellen ein Avian Fecal Equivalent, ein AFE her, also eine chemische Nachbildung von Vogelkot. Was ist da drin? Das ist im Grunde eine aggressive Säuresuspension. Mhm. Und da sind halt die Hauptbestandteile des Kots vieler europäischer Vogelarten drin, also Harnsäurebasis nehme man zunächst mal. Mhm. Ja, und diese Säure, die greift eben auch den Lack an. Und dann gehauen noch ein paar unlösliche körnige Bestandteile rein, um so ein bisschen auch die abrasive Wirkung, also diese Abreibewirkung und auch so ein bisschen die Struktur von echtem Kot zu simulieren.
Mhm.
Dann nehmen sie dieses AFI, das machen sie dann auf Lackproben drauf und dann hauen sie brutale Hitze rauf, um halt so dieses Einbrennen, ne, von der Sonne auch zu simulieren.
Aber wenn sie es drauf machen, lassen sie es auch richtig so drauf tropfen? Oder wird es auch wirklich aus so einer Baumhöhe drauffallen gelassen?
Soweit ich weiß, ich fände es natürlich toll, wenn es so wäre, wird es einfach nur drauf geschmiert.
Na
und
gut.
Dann halt 40 Grad, 50 Grad, 60 Grad erhitzt. Da dachte ich mir, naja, Moment mal, habt ihr mal im Sommer auf eine Motorhaube gefasst? Das sind deutlich mehr als 60 Grad.
Ja.
Aber gut. Und dann darf eben das alles so einweichen und sie gucken, wie chemisch aggressiv die Säuren dann auch exponentiell gesteigert wird. Dann wird noch UV-Licht draufgehauen, ne, um auch natürlich die Fotooxidation und so realistisch zu simulieren. Und ja, im Idealfall hat jetzt dieser Autohersteller eine Lackmatrix so optimiert, dass halt dieser biologische Vogelangriff abgewehrt werden kann, bevor dann eben diese dauerhaften Edgespuren auch drauf sind. Ich finde das total faszinierend. Ich meine, es gibt ja auch in Freiburg zum Beispiel am Fraunhofer-Institut, glaube ich, so eine Hagelkanone, mit der die ihre Solarpaneele testen. Ne? Also du musst dich ja auf alles immer gefasst machen, wenn du irgendeine Grütze herstellst, die draußen ist.
Ja, das ist halt, genau, also man muss für das Leben da draußen vorbereitet sein, auch als Autolack und auch als, ja vor allem als Autolack, glaube ich.
Ja.
Aber mir fallen auch tausend Sachen ein, also ich finde es schon fantastisch, dass sowas hergestellt wird. Ich frage mich, also so künstlicher Vogelkack und ich frage mich, muss man da nicht irgendwie auch wirklich die Vogelspezies so ein bisschen mit einbeziehen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel die normale Stadttaube nehmen, in deren Vogelkot ja noch einiges anderes ist. Die sind ja alle sehr, sehr schlecht unterernährt und ernähren sich einfach von dem ganzen Bullshit, der da draußen rumliegt. Die haben ja wirklich ein aggressives Zeug, was ja auch Gebäude irgendwie, da kommt wirklich aggressives Zeug raus, was auch für die Gebäude ein Problem ist. Also ich weiß nicht, ob sie das mal so als, ist das vielleicht dann so Level 8 oder Endlevel Vogelkot? Also wenn das der Lack ab kann, wäre es halt super. Oder ist das noch so ein bisschen netterer Vogelkacke?
Ja, man kann daraus auch ein soziologisches Experiment machen. Die Leute, ja, die in Berlin wohnen, werden es vielleicht kennen. Es gibt einen Menschen, Hans Lüdecke Rodewald heißt der. Das ist ein emeritierter Professor für Fahrzeugsicherheit aus Berlin und der besitzt einen Opel Olympia Caravan aus 1956. Und seit 1977 wird dieser Wagen nicht mehr gewaschen. Nur die allernotwendigsten Reparaturen werden gemacht. Und er sagt, das ist so ein ökologisches Langzeitprojekt. Er hat sozusagen die Forschungsfrage, wie lang kann ein Auto fahren, wenn man nur die allernotwendigsten Reparaturen macht und es auch nicht so wirklich putzt. Hat eine gute Patina. Das Ding hat sogar TÜV, steht in Berlin rum. Und das ist natürlich auch eine Frage der Einstellung, ne? Ihr könnt natürlich auch sagen, ich putze mein Auto nicht, das ist ein Forschungsprojekt.
Ich habe ein schönes Thema dabei, und zwar Fliegen. Also die Tiere, nicht das Tun. Fruchtfliegen. Fruchtfliegen, so ist es am schnellsten erklärt. So. Und zwar geht es um Gene allgemein. Wir wissen ja alle, Gene haben einen sehr, sehr starken Einfluss auf uns. Meistens natürlich ist das Erste, was einem so einfällt, die Optik zum Beispiel, ne? Also welche Haarfarbe ich habe und so, ne? Das ist natürlich alles irgendwie weiter vererbt. Aber Gene haben auch einen Einfluss auf Verhaltensweisen. Und da haben jetzt BiologInnen an der Universität Nagoya in Japan ein paar Gene von Fruchtfliegen verändert oder, um genauer zu sagen, ein ganz bestimmtes Gen, was für eine sehr wichtige Sache verantwortlich ist, nämlich Mating Process, also das Paarungsverhalten. Und da bin ich auch in ein Rabbit Hole gestiegen, wenn es um Paarungsverhalten von Fruchtfliegen geht. Da gibt es, es ist wild, Julia. Ich habe heute ein paar, ich habe es schon gesagt, Fruchtfliegen-Pornos geguckt, weil du kennst ja Fruchtfliegen Drosophila melanogaster. Das ist ja, glaube ich, also es gibt ja nichts, nicht mal Menschen sind so gut untersucht wie diese Fliegenart. Man weiß alles über die und deswegen findest du auch sehr gute Videos dazu, wenn du dir anschauen möchtest, wie sich diese Tiere fortpflanzen. So, und das möchte ich dir jetzt einmal vorstellen. Also, in der Studie geht es nämlich unter anderem um Drosophila melanogaster. Ich sage jetzt einfach mal melanogaster, das reicht. Dann wisst ihr, welche ich meine. Das ist eben diese typische Fruchtfliegenart, die wir auch alle aus dem Biobuch kennen. Und da läuft das Paarungsverhalten folgendermaßen ab. Das Melanogaster-Männchen findet ein Weibchen, was es interessant findet. Und dann fängt es an, mit seinen Flügelchen zu vibrieren. Also es macht quasi Musik, ne? Da entsteht dann irgendwie ein Liebeslied für das Melanogaster-Weibchen. Finde ich auch, klingt erstmal wirklich gut, ne? Und wenn dem Weibchen der Song dann gefällt, ne, dann geht das Männchen so hinter das Weibchen. Ich habe im Artikel gelesen, es fängt an, durch Klopfen und Lecken die Genitalien vom Weibchen zu stimulieren.
Das machen Menschen auch.
Das machen Menschen auch, tatsächlich, genau. So, und wenn auch das gut funktioniert hat, dann wird das Weibchen so die Flügelchen so ein bisschen auseinander machen, damit man von hinten, das sieht dann wirklich aus wie bei Säugetieren auch, ne, damit das Männchen das Weibchen so besteigen kann. Und dann, das hat mich total geschockt, dauert wirklich dieser Mating-Prozess, also wo sozusagen die Gene weitergegeben werden vom Männchen zum Weibchen, 10 bis 15 Minuten.
Ui.
Krass, oder?
Also, das ist länger als bei manchen Menschen.
Ja, aber fand ich schon mal sehr interessante Facts. So, das ist der Mating-Prozess bei Melanogaster. Und dann gibt es noch eine zweite Fruchtfliegenspezies, die heißt Drosophila subobscura. Und da läuft das alles ein bisschen anders ab. Und zwar hat das Männchen immer ein Geschenk dabei.
Oh.
Männchen und Weibchen knutschen da erstmal. Also man kann es vielleicht Knutschen nennen, weil da ist der Fokus sehr stark erstmal beim Mating, also als ersten Schritt so Mund-an-Mund-Kontakt. Ne? Also wenn ein nettes Weibchen gefunden wird, ne, dann kommen die sich wirklich von vorne so ein bisschen näher und dann sind eben die Fruchtfliegenmünder sehr nah aneinander. Und dann hat das Männchen aber vorher auch was gegessen. Und das Essen hat es ja im Magen, aber für das Weibchen holt es dann einen Teil von diesem Essen wieder hoch und wirkt es dem Weibchen dann beim Küssen in den Mund.
Das ist so nett. Da muss sie das nicht mal so mehr
romantisch.
Kauen.
Das ist ja, so romantisch. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen verarbeitet, ne? Also muss es auch gar nicht mehr, muss der Körper gar nicht mehr so viel machen. Ne? Also es gibt halt so ein kleines, schon vorverdautes Essenspaket. Das ist das Geschenk. Krasser Unterschied.
Sagt man nicht, dass beim Menschen das Küssen auch davon vielleicht kommt, dass Nahrung für Babys vorgekaut wurde? Oder so? Ich habe da irgendwie so ein Maus-Video in meinem Kopf. Das ist jetzt aber unüberprüft, Leute.
Das kann sein, ich weiß nicht mehr. Ich habe auch vor Ewigkeit mal irgendeine Doku zum Thema Küssen jetzt unter Menschen geguckt. Aber ich bin nicht sicher.
Ja, das
aber ich möchte auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Ich möchte eigentlich nicht, dass es so ähnlich ist wie bei Super Obscura.
Naja, okay,
egal.
Also jetzt. Wenn das Fruchtfliegenweibchen sagt, der Typ kotzt mich an, dann ist das ganz anders gemeint, als es klingt auf jeden Fall.
Dann ist das, der ist einfach hot.
Der ist einfach hot,
richtig.
Okay.
Gut, also, und jetzt kommt das, was die japanischen ForscherInnen gemacht haben, und das ist wirklich unfassbar fies. Mhm. Denn sie haben sich mal die Gene angeguckt und haben ein Gen gefunden, was mit ein bisschen dafür verantwortlich ist, oder nicht verantwortlich, aber was dieses Paarungsverhalten so ein bisschen mitsteuert. Und zwar ist das ein Gen, was den Bauplan für bestimmte Motoneuronen vorgibt. Mhm. Das sind Neuronen, die zum Beispiel für Bewegungen und so mit verantwortlich sind, für Muskeln, Muskelaktivität. Und dieses Gen, was eben für diese Neuronen mit verantwortlich ist, sie haben das Fruitless-Gen genannt, das haben sie jetzt modifiziert. Bei beiden, bei Melanogaster und auch einmal bei Subobscura. Mhm. Hashtag Gentechnik, man kann das Gen hemmen, man kann es auch verstärken. Also im Paper, das ist übrigens bei Science veröffentlicht worden, stand dann so Begriff wie Overexpressing. Und wenn man das zum Beispiel bei Melanogaster macht, also dieses Gen zu verstärken, ist es tatsächlich passiert, dass wir erinnern uns, Schritt 2, Genitalien vom Weibchen liebkosen, auf einmal Essen hochgewürgt wurde. Obwohl das eigentlich gar nicht zum Mating-Prozess so gehörte.
What? Warum ausgerechnet das?
Ich weiß nicht, warum. Also ich dachte erst, ja, machen es vielleicht beim anderen, wo das mit dem Kotzen ja dazugehört. Der hat das Kotzen nicht mehr so richtig hinbekommen, weil da haben sie das Gen gehemmt. Oh. Also da ist eben dieses Hochwürgen der Nahrung, das hat irgendwie nicht mehr so gut geklappt. Und bei Melanogaster haben sie eben dieses Gen verstärkt und da ist dann eben das Essen hochwürgen passiert. Was sehr fies ist, finde ich.
Boah, ich denke gerade an die ganzen Leute. Es gibt doch Leute, die immer mitwürgen müssen, wenn jemand wirkt. Wie heißt diese Phobie nochmal?
Vielleicht heißt sie ja auch Subobscura. Irgendwas in der Richtung. Nee, Subobscura heißt ja was völlig anderes, aber
Emetophobie.
Emetophobie mit I oder?
Emetophobie.
Emetophobie.
Ja,
ja, also vielleicht,
ich,
ja.
Ich entschuldige mich an der Stelle bei allen, die das betrifft. Aber also es ist ja wirklich geil, dass dann ausgerechnet das übrig bleibt.
Ja, das ist übrig geblieben. Und es ist natürlich für die Forschung irgendwie sehr spannend, ne, wenn du dieses Gen eben beeinflusst, dann, dass tatsächlich auch Verhaltensweisen sich ändern. Mhm. Und man das dadurch sogar ein bisschen steuern kann. Ich finde es natürlich auch wieder ein bisschen gruselig, ne? Gentechnik, das ist alles immer so ein bisschen weird, wenn die anfangen, in der DNA irgendwas zu machen. Aber es ist natürlich schon sehr spannend, weil sich die ForscherInnen natürlich schon gefragt haben, diese beiden Spezies sind ja eigentlich sehr nah miteinander verwandt. Ne? Also es sind beides Drosophila und sie haben aber so ein komplett unterschiedliches Paarungsverhalten. Mhm. Und das zeigt eben, als diese Spezies sich sozusagen in der Evolution einmal abgespalten hat, vor Millionen, 30, 35 Millionen Jahren, scheint eine Genmutation irgendwie mit dabei gewesen zu sein, die jetzt dafür sorgt, dass eben Subobscura so auf Küssen und Nahrung hochwürgen steht, dass das irgendwie jetzt da passend ist. Und bei den anderen ist das eben nicht passiert. Aber es ist eben dieses Gen, was dafür irgendwie mitverantwortlich ist. Und das ist natürlich schön, sowas zu wissen.
Ja, voll. Also jetzt weiß ich, was die Fruchtfliegen bei mir in der Küche so treiben.
Ja, kannst ja mal beobachten, kannst ja dann erkennen, jetzt dadurch, dass du über den Mating-Prozess so Bescheid weißt, wer da in deiner Küche genau matet.
Oder ich höre mal ganz genau hin, höre so ganz kleine Würgegeräusche die ganze Zeit. Okay, Leute, zum Abschluss der Folge entspannen wir alle einmal unseren Kiefer, lassen die Schultern los. Ne? Ich merke das auch so oft, wenn ich irgendwie abends im Bett liege, dass ich eigentlich gerade die Schultern hochsehe. Wir lassen die und dann, wir seufzen einmal alle. Wir wissen ja, manchmal Seufzen tut einfach gut, ne? Das weiß man auch, wenn man gestresst ist, genervt ist, dieses tiefe Ausatmen, das bremst das nervöse System aus, sorgt für eine Minienspannung, kann auch anderen signalisieren in unserem sozialen Umfeld, wir haben irgendwas geschafft, irgendwas ist erleichtert. Und Forschende von der ETH Zürich um den Menschen Christian Schürch, die haben sich dieses Seufzen jetzt mal ganz genau angeguckt, was da eigentlich auch in unserer Lunge los ist. Und ich finde das sehr süß. Weil die haben sich nämlich mal angeguckt, was passiert denn in den Lungenbläschen mit der Flüssigkeit, die da so ist. Und warum fühlt sich das Seufzen dann wahrscheinlich so gut an für uns auch? Also, Sie haben ein Labormodell gemacht und sie haben eine Flüssigkeit genommen, das nennt sich Surfactant, aus der Lunge. Und sie haben dann diese Flüssigkeit aus der Lunge gezielt sozusagen gedehnt, ne? Also mit einer flachen Atmung und mal stark gedehnt. Weil wenn wir seufzen, dann dehnen wir unsere Lunge relativ stark aus, beziehungsweise die Lungenbläschen. Und dann haben sie geguckt, wie zäh oder steif ist die Flüssigkeit danach. Und nach dem simulierten Seufzer kam raus, ist diese Flüssigkeit sofort viel weicher und elastischer. Mhm. Und das beweist, dass das Seufzen nicht nur für uns sich total toll anfühlt, sondern das Seufzen organisiert die Flüssigkeit in unserer Lunge neu und macht das Atmen danach physikalisch einfacher. Ist also wie so eine kleine Yoga-Stretch-Übung für uns.
Das wollte ich auch gerade so sagen. Eine Dehnübung einfach, ne? Und ja, danach fühlt man sich, also das hilft wahrscheinlich dann auch bei der Entspannung.
Genau, ja. Und ich liebe es, weil das ja so kleine Sachen sind, die wir im Alltag machen. Weißt du, Vogel kackt aufs Auto oder wir haben blöde Fruchtfliegen in der Küche oder irgendjemand liegt bei uns im Arm und seufzt und wir denken, so, ist da schon wieder los oder der Hund seufzt. Das ist einfach die Lunge, die danach wieder besser arbeiten kann. Ich finde es toll. So, so diese kleinen Facts.
Wie heißt diese Flüssigkeit?
Es wird Surfactant oder Surfactant genannt.
Ja, ich dachte schon, dass ich das jetzt in meinen Wortschatz übernehme. Und wenn ich dann seufze, sage so, jetzt habe ich meinen Surfactant endlich mal wieder gedehnt. Jetzt kann ich zur nächsten Arbeit übergehen. Ja. Anstatt dieses obligatorische So zu sagen, was richtig, ja für uns natürlich auch wichtig ist, wenn wir seufzen, muss ja als Deutscher auch noch dieses So hinterherkommen.
Ja, also wenn wir seufzen, ist es praktisch die Lunge, die So sagt.
Ja. Und so, das kann man immer sagen, ändern. So, ich dehne mich jetzt hier mal, ich möchte jetzt wieder ein bisschen weicher sein. Aber also das heißt, das ist wichtig für überhaupt, um den Lungenmuskel zu bewegen, ja, also diese Flüssigkeit.
Diese
oder hilft, so ein bisschen, als würde man es, wie heißt es, ölen?
Also wir haben ja diese Lungenbläschen. Ja. Und auf der Oberfläche der Lungenbläschen ist diese Flüssigkeit drauf.
Mhm. Und okay.
Wenn wir atmen, dann schwappt diese Flüssigkeit da sehr unregelmäßig rum. Und deswegen können kleine Bereiche der Lunge sozusagen von dieser Flüssigkeit belegt sein und nicht mehr mitatmen. Und wenn wir jetzt einmal so ganz tief durchatmen, dann wird das einfach wieder so schön glatt gezogen alles. Ne? Und diese festklebenden Bläschen werden auch wieder so aufgeknallt sozusagen, weil das so maximal gedehnt wird. Dann ist die Lunge wieder elastisch, das ganze Zeug ist wieder ganz elastisch, es ist nicht mehr so zäh und alles rutscht und schmiert sich einfach wieder rein.
Schmiert sich. Alles läuft dann wieder wie geschmiert.
Das läuft wieder, ja.
Ich habe, glaube ich, während du das erzählt hast, auch mehrmals tief eingeatmet und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt schon viel entspannter bin.
So, Leute, und damit entlassen wir euch in eine ganz entspannte Woche und wir hören uns nächsten Freitag wieder bei Fakt ab. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Bis dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ich habe noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar empfehle ich euch heute den ersten Gameshow-Podcast von ARD Kultur, Battle of the Nerds. Dort kämpfen Ralf Kaspers und Eva Schulz um die Nerdkrone. Es geht um heißgeliebte Franchises von Game of Thrones über die Simpsons zu James Bond und Star Wars. Und an der Seite von Eva und Ralf stehen Superfans, Expertinnen und Experten, die den beiden Hosts mit voller Leidenschaft alles über ihre Fandoms erklären. Und am Ende messen sich dann Eva und Ralf im Duell. Wer ist zum größeren Nerd geworden? Und das könnt ihr rausfinden in der ARD-Audiothek und auf allen üblichen Podcast-Plattformen.